Peter, du dumme Sau.
Ich will das im Podcast haben.
Ich will das nicht im Podcast.
Das ist Bonus.
Hi. Hi. Hier sind wieder Peter, Mo und heute ein Stargast, Finky.
Servus.
Das war ein langes Intro. Willst du nicht sagen, so wer du bist oder so?
Ja, ja. Ich bin Finky. Ja.
Er geht auf eine AHS.
Ich gehe auf eine AHS.
Also er ging auf eine AHS, jetzt ist er über 18.
Jetzt bin ich über 18. Damals, zu meinen AHS-Zeiten, agiert als Schulsprecher. Und Sozialexperte auf diversen Gebieten. Wie unter anderem.
Wir haben eine Regel in diesem Podcast. Wir verkaufen Lügen nicht so, dass Leute sie glauben.
Finky ist kein Schulsprecher, aber er wäre es gern.
By the way, wenn ihr das hört, seid ihr absolute Ehrenmänner. Das heißt, ihr seid nämlich im Bonusbereich unseres Podcasts.
Cool.
Freut mich, hier zu sein.
Um zu erklären, was das hier ist. Ich schmeiße Sachen um. Um zu erklären, was das ist ein kurzer, spontaner Podcast, aufgenommen mit einem Handy und mitten in einem Park. Wir hatten einfach Lust, einen Podcast zu machen und kleiner Bonus-Podcast jetzt für euch. Tja, Mo, was sind die heutigen Themen?
Darüber wollten wir uns eigentlich gerade unterhalten, lieber Peter, aber lieber Peter muss natürlich sofort den Podcast starten.
Und so.
Wir haben uns überlegt, wir reden heute über ein bisschen was Soziales, ein bisschen was Gesellschaftliches. Und unser Hauptplan, unser Hauptfokus liegt heute einmal auf Mobbing. Eigentlich wollten wir reden zuerst vor dem Podcast, wie genau wir das Thema angehen wollen.
Aber das machen wir jetzt im Podcast.
Anscheinend.
Vielleicht schneide ich es raus.
Werdet ihr nie wissen. Vielleicht fehlt jetzt gleich hier was.
Spontanität ist unser Fachgebiet.
Genau. Das könnte jetzt voll der Einschneider sein. Wer weiß, vielleicht haben wir was weggeschnitten, vielleicht auch nicht.
By the way, wir haben jetzt sogar eine Stargast-Vorstellung drin in diesem Bonus. Die Stargast-Vorstellung in der ersten Episode, also nicht die Prototyp-Episode, die erste, habe ich nämlich rausgeschnitten.
Oh, okay. Ja, eigentlich war meine Freundin dabei, aber anscheinend ist Peter das nicht recht.
Man weiß, dass es deine Freundin dabei ist. Ich habe nur die Vorstellung raus.
Ach so, ja, toll.
Naja, wie dem auch sei, meine Vorstellung ist hier drin, also bin ich doppelt geehrt.
Ich sehe mich beim Editen. Also für die Zuhörer jetzt, ihr habt das jetzt in einem durchgehenden Satz gesagt für euch. Für uns waren da immer so ewige Pausen dazwischen.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Du wirst so viel Spaß haben beim Editing.
Wenn man uns überhaupt versteht.
Wenn man uns überhaupt versteht, ja, müssen wir mal schauen. Ja. Dann fangen wir einfach mal an. Ich würde sagen, was sind denn so unsere Erfahrungen mit Mobbing? Kennen wir, wen der gemobbt wurde? Wurden wir gemobbt?
Mir wurde mal gesagt, dass ich gemobbt wurde. Ich habe es anscheinend nicht mitbekommen. Deswegen... Anscheinend habe ich auf alle wie ein übelstes Mobbing-Opfer gewirkt, also eine Person, die man relativ leicht mobben kann. Aber ich habe nie bemerkt, dass ich also mir im Nachhinein Leute erzählt, dass ich angeblich zweite, dritte Klasse Unterstufe gemobbt wurde. Mir ist das nie aufgefallen. Also kann gut sein, weil im Nachhinein betrachtet, ja, vielleicht. Aber ich denke, es ist kein Mobbing, wenn es mir nicht auffällt, oder? Ich meine, nur weil sich Leute Dinge tun, die vielleicht jemand anderen bedrücken würden, wenn es nicht funktioniert, dann hat es halt nicht funktioniert. Und
ja.
Da kommen wir auch gleich zum ersten Punkt. Was sind denn Eigenschaften eines guten Mobbing-Opfers? Ich gebe weiter ins Studio.
Hi, hier ist Mo, das Studio. Ich wollte zwar eigentlich auch noch vorher erzählen, was so meine Erfahrungen mit Mobbing sind.
Kannst du nachher machen.
Aber das mache ich anscheinend nachher. Die Eigenschaften eines Mobbing-Opfers. Peter ist zum Beispiel eins. Er ist ein hässlicher Lauch. Mit einem kleinen Penis. Okay. Okay. Nein, Eigenschaften eines guten Mobbing-Opfers. Ich meine, das ist natürlich sehr generalisierend. Aber in meiner Erfahrung sind vor allem Leute betroffen, die sich sehr von der Gruppe distanzieren. Oder die sich krampfhaft in eine Gruppe einbauen wollen. Das ist eigentlich voll uninteressant. Die Leute wissen, wie ein Mobbing-Opfer ausschaut.
Ja, aber sie wissen es nicht in Worten. Also, wie es mir aufgefallen ist, wenn ich mit Leuten so gesprochen habe über ein Thema in der Richtung, ist, jeder weiß instinktiv, wer ein Mobbing-Opfer ist.
Ja.
Wir reden ja jetzt nicht von aktiven, sondern potenziellen Mobbing-Opfern. Aber so, wenn man dann fragt, welche Eigenschaften zeichnen so eine Person aus, wissen die wenigsten das. Deswegen dachte ich, die Frage ist doch ganz interessant. Und du als Sozialgenie-Mo, dachte ich,
ich kannst
diese Frage ganz gut beantworten.
Naja, ich würde mal sagen, es gibt verschiedene Arten von Mobbing-Opfern. Es gibt einmal die Art von Mobbing-Opfer, der aufgrund von irgendeiner Art von Beeinträchtigung ausgegrenzt wird aus einer Gruppe. Das heißt, in jeder funktionierenden oder auch nicht funktionierenden, in jeder Gruppe, die sich in irgendeiner Art und Weise bildet, das kann eine Klasse sein oder eine ganze Gesellschaft, gibt es gewisse Standards. Freundeskreis, gibt es gewisse Standards. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel in eine Klasse kommt, der ist außergewöhnlich klein, nach den aktuellen Standards nicht unbedingt sonderlich attraktiv und hat dazu vielleicht noch eine Sprachstörung oder Autismus oder eine andere Behinderung, dann ist er automatisch ausgegrenzt aus der Gruppe. Oder, was auch passieren kann, er wird aufgrund dieses Andersseins ganz speziell in die Gruppe hineingezogen. Also in meinem Freundeskreis ist es zum Beispiel so, ich bin recht erwachsen im Vergleich zu den meisten anderen. Und das trifft aber nicht auf viel Gegenwehr, sondern ich werde quasi mit offenen Armen willkommen geheißen. Oder
weil, also das kann ich jetzt aus der Sicht von den Freunden sagen, warum das so ist. Weil der Mo erwachsen genug ist, um eine Quelle der Vernunft in Freundesgruppen zu sein. Aber dadurch, dass er nicht wirklich erwachsen ist, kann man trotzdem ganz normal mit ihm reden und er ist einfach ein ganz normaler Freund, aber er ist trotzdem eine Quelle der Vernunft in der Gruppe, was jeder Funktionierenden oder in jeder Gruppe, in der ich sein möchte, sollte eine Quelle der Vernunft gewünscht sein.
Also es gibt auch ein Beispiel aus meiner Erfahrung. In dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, gibt es einen Jungen, der hat eine Sprachstörung, eine körperliche Behinderung und legt auffälliges Verhalten an den Tag. Also ich weiß nicht, was er genau hat, aber also man merkt offensichtlich, dass er beeinträchtigt ist. Der ist allerdings bei den meisten Leuten in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, eben, unfassbar beliebt, weil er so anders ist. Und was er macht, was viele andere Leute, die gemobbt werden, nicht machen, er unterwirft sich dem einfach. Er versteht nicht ganz, dass er nur dort ist, weil er besonders ist. Dementsprechend wird er auch akzeptiert, weil die können ihn herumschubsen, wie sie wollen. Und er macht halt nichts dagegen.
Und eben diese Abweichung der Norm ist eben enorm polarisierend und deswegen kann das in einigen Gruppen extrem positive, in anderen extrem negative Auswirkungen haben. Wenn man zum Beispiel in der einen Gruppe wegen des physischen Auftretens ausgegrenzt wird, kann das in der anderen Gruppe deutlich andere Effekte aufweisen, sage ich mal.
Ja.
Zu dem Polarisieren, da würde ich gerne einhaken. Da habe ich nämlich ein schönes Beispiel aus einer ehemaligen Klasse von mir. Wir hatten ein Kind, das war auffallend klein, also so auffallend kleiner als die Klasse, dass es definitiv beeinträchtigt war, also so, dass es auch zum Arzt gehen musste, aber noch nicht so klein, dass es kleinwüchsig wäre. Vielleicht eine Wachstumsstörung, dass später erst ein Wachstumsschub kommt oder was in der Richtung. Und auch eindeutig übergewichtig. Das ist jetzt nicht wertend, sondern man hat einfach nur erkennen können, dass das Kind übergewichtig war. Und dadurch, dass es durch familiäre Umstände bei den Großeltern aufgezogen wurde, wurde es, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ich habe auch mit den Großeltern geredet und so weiter, zu gut behandelt. Also es wurde sehr gehegt und gepflegt und ein bisschen versucht, von der Welt zu isolieren. Und dadurch war es sehr naiv und teilweise auch wahnsinnig. Fink hat gerade wieder was Komisches gemacht. Und auch sozial sehr auffällig. In einer Art, die für die meisten Leute, mich eingeschlossen, sehr unangenehm war, weil es eine Kindlichkeit an den Tag gelegt hat, die nicht mehr süß war, sondern eigentlich einfach nur nervig. Das Kind war laut, wusste nicht, wann man redet und wann man aufhört, hat aus den kleinsten Fliegen Elefanten gemacht und so weiter und so fort. Und ich wollte auf die Polarisierung eingehen. Und zwar, die Klasse wurde getrennt durch dieses Kind. Es gab nicht die Leute, die versucht haben, ihn einzubauen sozusagen, sozusagen diesen Kokon, dass sein Verhalten okay ist. Er hat eindeutig Verhalten an den Tag gelegt, das nicht okay war. Er hat Leute beleidigt, er hat sich nie an irgendwelche Schulregeln gehalten, aber nicht im Sinne von böse, sondern im Sinne von, er wollte Aufmerksamkeit.
Er weiß es nicht besser. Er weiß quasi nicht, dass er was Schlechtes tut.
Genau. Nur
ganz kurz, bevor wir weiterreden, gegenüber solchen Situationen, wir meinen nichts davon in irgendeiner Art und Weise wertend. Also, so wie Peter schon gesagt, mit dem Übergewicht zum Beispiel. Wir wollen damit nicht sagen, dass Leute, die sich auffällig oder anders verhalten, in irgendeiner Art und Weise schlechter sind als wir. Überhaupt nicht. Wir wollen nur aufzeigen, woher das vielleicht kommen könnte.
Ja, und warum wir so auf auffällige Sachen hinweisen, ist, das ist, finde ich, die Hauptkategorie eines Mobbing-Opfers. Es muss in irgendeiner Weise auffallen.
Ja.
In einer Weise, die von dieser Gruppe als negativ angesehen wird, muss es auffallen.
Ja.
Aber zur Klassentrennung. Es gab dann die Leute, die sozusagen dieses Kokon erhalten wollen, die dafür sorgen wollten, dass er sich halbwegs gut fühlt, dass er sich wohl fühlt, auf Kosten sozusagen ihrer selbst.
Ja.
Also, dass sie das einfach dulden, akzeptieren und versuchen, so gut wie möglich mit der Person zu arbeiten. Und dann gab es die Gruppe, die, da habe ich auch so gut wie keinen gesehen, der wirklich was Böses meinte. Dann gab es aber die Gruppe, die dem Kind mehr die Realität zeigen wollte. Die zeigen wollte, nein, dieses Verhalten ist nicht okay. Du wirst so auf die Schnauze fallen und wir akzeptieren dieses Verhalten so nicht. Ich gehörte zur zweiten Gruppe, aber das war, weil ich das gut gemeint habe. Und das interessante Part ist, dass sich dann, dass weniger Leute ein Problem mit dem Kind hatten, aus beiden Gruppen, als miteinander. Die Leute haben sich mehr darüber gestritten, wie man mit diesem Mitschüler umgehen soll, als wirklich mit dem Mitschüler gestritten.
Es ist natürlich auch dann eine ziemliche moralische Frage, welche von beiden Gruppen Recht hat. Ich glaube, in der Situation kann man kein Recht haben sagen, weil die eine Gruppe versucht, das Kind halt möglichst zu etablieren und verzichtet daraufhin halt auf Kritik. Die andere Gruppe äußert ihre Kritik halt sehr offen und sehr direkt. Es ist immer schwer zu sagen, wie das dann auf den Menschen wirkt. Manche Menschen können gut mit Kritik umgehen, die verstehen das dann, die sehen das dann ein, und manche Menschen weniger. Aber wenn man das Kind zum Beispiel in der Situation ist oder eben die verhaltensauffällige Person immer so behandelt, als wäre alles normal, wird die Person sich auch nicht ändern. Und es ist zwar gut, dass jeder Mensch so ist, wie er ist, aber Verhaltensregeln, Verhalten, das wirklich unangemessen ist, das Leuten schadet, sollte nun mal geändert werden.
Die Frage ist, wo sich die Gruppen sozusagen getrennt haben, war halt, inwiefern steht das Wohlbefinden der Person über der Verhaltensänderung, da seine Verhaltensauffälligkeiten, die von so gut wie jedem als negativ gesehen wurde, ja, inwiefern die schlimm genug sind, damit man dafür sorgen kann, dass er sich in irgendeiner Weise schlecht fühlt. Weil sie waren noch nicht so weit, dass es ein wirkliches Problem ist. Sie waren nervig im Sinne von Beleidigungen, Störung des Unterrichts, also regelmäßige Störung des Unterrichts, keinerlei Anerkennung von irgendeiner Form der Autorität und so weiter und so fort. Handy. Und die Frage war da halt eben, inwiefern rechtfertigen die das, dass man dafür sorgt, dass die Person sich vielleicht schlechter fühlt. Ich kann jetzt den Gedanken von beiden Gruppen halbwegs gut verdeutlichen, weil ich Teil einer war und mit der anderen gesprochen habe. Die andere Gruppe war im Sinne von, er ist halt so, man muss das akzeptieren. Und das war der Teil, der mich schaut, man muss nicht. Aber wir wollen das akzeptieren und er wird schon lernen.
Also eine Sache, die ich zum Beispiel gemacht habe in meiner Kindheit, da hatten wir auch ein anderes Kind jetzt, nicht das, wovon ich vorhin geredet habe. Da hatten wir auch einen Kumpel von uns quasi, der auch in unserem Freundeskreis war. Der wurde halt wirklich von allen gemobbt. Also von literally jedem. Das war auch wirkliches Mobbing in den meisten Fällen. Das, was ich gemacht habe, ist, ich habe ihm aufgezeigt, dass sein Verhalten falsch ist, so wie die Gruppe, in der Peter war, und habe quasi gesagt so, ja, hör auf, so eine Scheiße zu bauen. Das fuckt jeden ab, das kannst du nicht machen. Was ich dann aber gemacht habe, ist, ich habe im Nachhinein immer ein aufbauendes und ein erklärendes Gespräch mit ihm geführt. Also ich habe ihm gesagt, pass auf, ich will dir nichts Böses. Ich mag dich als Person, sonst will ich keine Zeit mit dir verbringen. Und ich finde, du bist ein echt netter Typ und kannst auch echt witzig sein. Aber das Problem ist, wenn du weiterhin so ein Verhalten an den Tag legst, ist das schädigend für dein Umfeld. Und habe versucht, ihm zu erklären, wieso das so ist, wieso ihn die anderen so behandeln und was die wirkliche Kritik dahinter ist. Also ich habe nicht gesagt, boah, halt die Fresse, du nervst, sondern ich habe gesagt, yo, reiß dich zusammen, das ist störend und zwar deshalb und deshalb. Und der hat sich jetzt extrem gebessert. Er hat jetzt wirklich die guten Seiten, die hat er behalten. Er ist immer noch witzig, er ist sympathisch, er ist ein cooler Typ und man kann normal mit ihm reden. Aber er hat diese Seite an ihm abgelegt, wo er wirklich nur noch bemitleidenswert ist, wo man sich nur noch so denkt, so, Eura, das kannst du nicht bringen. Das hat er größtenteils abgelegt. Er wird immer noch rückfällig manchmal, also er überreagiert hin und wieder und ist extrem emotional. Aber ich bin sehr stolz darauf, dass er sich so gebessert hat. Er wird jetzt auch von allen akzeptiert. Er hatte auch schon die ein oder andere Freundin, ja. Und das wäre früher undenkbar gewesen. Und man merkt, dass es ihm damit auch sehr viel besser geht. Das Einzige, was ich jetzt bemerkt habe, ist dadurch, dass es ihm jetzt besser geht, dadurch, dass er jetzt Akzeptanz von allen bekommt, denkt er wieder, er kann sich hin und wieder aufspielen. Also er fühlt sich jetzt hin und wieder wie der Allercoolste, weil er es nicht gewohnt ist, in einer Gruppe akzeptiert zu werden, wie er ist. Das sage ich ihm auch oft genug. Und dann merkt er sich auch und dann hört er auch auf damit.
Voll. Worauf ich dann noch zu sprechen kommen wollte, waren die Unterschiede von den Freundesgruppen der Ausreißer, sage ich mal. Weil man da auch grob unterscheiden muss zwischen Leuten, die einen wirklich sozial akzeptieren und jene, die eben aufgrund von Emotionen wie zum Beispiel Mitleid oder anderen jemanden in eine Gruppe einschließen, um ihm in diesem Moment ein schöneres Umfeld zu bieten, was dann aber natürlich in Zukunft auch sehr destruktiv sein kann, wenn man nicht mit der Realität der in den anderen Beispielen anderen Gruppe konfrontiert wird, dass es einfach sehr destruktiv sein kann, wenn man einfach von der Realität beschützt wird, das auszublenden, dass man einfach in dem Moment ein Umfeld hat, in dem sich die Person wohlfühlt. Und da ist es dann natürlich auch schwierig zu unterscheiden, ist es jetzt okay, jemandem in dem Moment ein schönes Umfeld zu geben, oder ist es jetzt einfach Priorität, jemandem die Realität zu zeigen, um ihn halt momentan zu stören, aber vielleicht für die Zukunft einfach einen Verbesserungsweg, eine Alternative zu zeigen?
Danke für diesen sehr sachlichen Beitrag, Fink.
Wow. Also das, meine lieben Zuhörer, ist das, was ihr von uns nie kriegen werdet.
Sachlichkeit.
Aber ich stimme grundsätzlich auf jeden Fall zu. Um noch mal einmal zu diesem Beispiel zurückzukommen, ist, in der hat dann, ich habe Schule gewechselt und er jetzt auch. Und ich wünsche ihm von ganzem Herzen, dass in der neuen Klasse, dass er einfach komplett hart auf die Schnauze fällt. Nein, das hört sich jetzt sehr böse an, aber ich meine es wirklich, wirklich gut. Weil es waren jetzt 4 Jahre lang, in denen er immer sozusagen in der Mitte stand zwischen diesen Welten und dadurch eigentlich nichts lernen konnte, weil du konntest ihm nicht zeigen, was er falsch macht, weil er von einer Gruppe eh unter Anführungszeichen akzeptiert wurde. Aber es war, hat halt nicht gestimmt. Und was ich mir denke, ist, je älter er wird, desto unwahrscheinlicher wird es sein, dass eine Gruppe existiert, die ihn sozusagen aus Mitleid aufnimmt, wobei ich halte es sowieso für moralisch verwerflich, einfach aus Mitleid jemanden sozusagen aufzunehmen.
Ich finde, es ist situationsabhängig.
Ja, natürlich ist es situationsabhängig. So gut wie alles im Leben ist situationsabhängig. Aber mal grundsätzlich finde ich, aus Mitleid jemanden aufzunehmen, ist schon eine Art von Lügen. Und ich finde Lügen im Allgemeinen nicht so nett. Warum ich ihm wünsche, dass er in der 4. Klasse, wo er gewechselt hat, also in der 5. dann, hart auf die Schnauze fällt, ist, lieber einmal hart auf die Schnauze fallen, vielleicht für ein Jahr ein grauenhaftes Jahr haben und dafür dann als stärkere Person rauskommen und dass das nicht erst im Studium oder noch später passiert und dann passiert vielleicht was deutlich Schlimmeres, keine Ahnung, er fühlt sich...
In der Hoffnung, dass er jetzt auf die Schnauze fällt, damit es ihm dann besser geht, weil wenn es irgendwann zu spät ist, kommt er vielleicht nicht mehr aus diesem Loch raus.
Und genau. Das ist eben das Ding, weil man vielleicht schon durch frühere Konfrontation mit der Realität einfach ihn jetzt schon in eine Situation gebracht hätte, dass er jetzt einfach schon sozial nicht mehr dieses Problem mit den zwei Welten hat, in denen er sich ja nicht befindet. Er hätte einfach jetzt sozial normal integriert sein können, aber da man ihm eben damals schon nicht den richtigen Weg zeigen konnte, in Anführungszeichen, ist es einfach enorm schwierig und hat ihn halt dazu verleitet, dass er jetzt weiter diesen Prozess durchgehen muss.
Zum richtigen Weg meine ich, wenn man einer Gruppe angehören will oder muss, halte ich persönlich für den richtigen Weg, so viel von dem, was man will, aufgeben oder anpassen, dass man ein funktionierendes Mitglied dieser Gruppe sein kann. Diese Gruppenregeln oder ungeschriebene Gruppenregeln existieren, damit die Gruppe so funktioniert, wie sie funktioniert. Und wenn man diesen Regeln nicht zustimmt, kann man entweder versuchen, die Gruppe zu ändern, was ich nur für gerechtfertigt halte, wenn es eine Gruppe ist, aus der man nicht rauskommt, keine Ahnung, Klassengemeinschaft, gesamtes Land und so weiter und so fort. Kann man das versuchen oder einfach die Gruppe zu verlassen, denn eins der schlimmsten Dinge halte ich, wenn man eh keine destruktiven Handlungen an den Tag legt, sondern sich einfach vielleicht komisch anzieht oder vielleicht komisch redet oder so und dann einen Freundeskreis hat, der das einfach nicht akzeptiert und eigentlich immer nur auf einen herabblickt, denke ich nicht, dass man sich da anpassen sollte, sondern sich vielleicht einfach bessere Freunde suchen. Ja. Wohingegen, wenn es eine Klasse ist, würde ich eher sagen, schau auf die anderen, versuch sie zu verstehen und wenn du verstehen kannst, warum dein Verhalten destruktiv auf sie wirkt, dann vielleicht versuchen es zu ändern. Wenn es aber einfach nur aus ihrem Stolz oder etwas anknickt, versuch die Gruppe zu ändern. Versuch vielleicht dafür zu sorgen, sie zu verstehen. Aber sei dir bewusst, dass leider oder zum Glück, je nachdem aus welcher Perspektive man schaut, Gruppen sind stärker. Und wenn du aus der Gruppe nicht raus kannst wie eine Klasse, es tut mir leid, das zu sagen, aber ich mache auch diesen Podcast, um harte Wahrheiten, also für mich Wahrheiten, zu sagen. Wenn du allein gegen eine Gruppe, aus der du nicht rauskommst, stellst, tut mir weh, aber nachgeben ist meistens eine sehr gute Option.
Und sonst hast du Pech gehabt.
Oder du bist eine sehr charismatische, sehr starke und sehr
gute Person. Aber dann bist du nicht ausgegrenzt.
Aber dann hast du dieses Problem gar nicht
erst. Genau.
Beziehungsweise, apropos sehr charismatisch, ich halte mich für sehr charismatisch. Nein, dazu wollte ich mich
gleich nicht
sagen. Ich werde so gut wie jedes Mal, wenn ich neu in eine Gruppe komme, ausgenommen dieser Freundeskreis, in dem ich mich jetzt befinde, mit Mo und so. Aber grundsätzlich, wenn ich in eine Klasse neu komme, werde ich grundsätzlich erstmal nicht akzeptiert, da ich ein paar Eigenschaften habe, wie zum Beispiel Kleidungsstil oder ein paar Verhaltensweisen, die zwar nicht destruktiv sind, aber anders und für viele Gruppen neu. Und deswegen werde ich zuerst ausgegrenzt. Nur da mich das nie so stark gestört hat, da ich immer ein paar sehr enge Freunde habe, auf die ich 100% vertrauen kann, hat mich das nie in irgendeiner Weise gejuckt. Und nach spätestens einem Jahr oder so hat mich die Gruppe zumindest akzeptiert. Und zwar war das bis jetzt in jeder Gruppe, in der ich jemals sein wollte, so.
Also, was mir aufgefallen ist, ist, ich bin in den meisten Gruppen von vornherein akzeptiert. Aber was bei vielen das Problem ist, ich wirke auf manche verängstigend, weil ich ein doch recht selbstbewusstes Auftreten habe. Also ich halte mich selten zurück. Ich sage Leuten ins Gesicht, was ich von ihnen halte. Und ich habe bei vielen Leuten diesen Sympathiebonus, dass sie mich einfach leiden können. Und das ängstigt vereinzelte Personen oft ein. Ich gehe dann auf die Person zu und sage ihnen, yo, ich will dich hier nicht irgendwie fertig machen oder ausgrenzen oder so oder sonst irgendwas. Aber viele Leute können da nicht drüber hinwegsehen, dass ich stehe auf dem Mittelpunkt, ich sage dann meine Meinung, ich kümmere mich um die Gruppe.
In manchen Bezügen bin ich Moda sehr ähnlich. Ich nehme auch nicht gerne ein Blatt vor den Mund, es sei denn, ich sehe einen Vorteil für mich daraus. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein Jobinterview habe und diesen Job wirklich haben will, werde ich nicht sagen, was ich denke. Da werde ich sagen, was ich denke, dass die Person hören will.
Yeah.
Aber grundsätzlich, vor allem im Schulalltag gerade, gibt es keinen Grund, ein Blatt vor den Mund zu nehmen, keinen echten. Und das mit dem Unterschied, dass ich nicht diesen immensen Sympathiebonus habe, den der Mo hat. Das funktioniert ich bin da deutlich polarisierender. Das funktioniert.
Peter mag man entweder richtig hart oder gar nicht.
Ja, die Leute hassen mich oder mögen mich wirklich.
Ja.
Fink, stimmt das?
Das kann ich definitiv so unterschreiben. Es ist, was soll ich jetzt
groß da sagen? Da kannst du was Gutes sagen. Ich und Fink, wir sind ja jetzt über 18, in dieselbe Klasse. Und er ist schon deutlich länger auf dieser Schule und hat mehr Kontakt mit den Parallelklassen, zu denen ich so gut wie gar keinen Kontakt hatte. Und da kann er sagen, ob er da vielleicht irgendeinen Insight hat.
Genau, also ich kann definitiv hier einen gewissen Input geben. Und zwar, wie man dann halt in der Schulzeit schon gemerkt hat, durch Gespräche mit anderen, da ich einfach schon länger in dieser Schulgemeinschaft integriert war, kann ich sagen, dass durch das polarisierende Auftreten von einem neuen Schüler wie dem Peter eben, es dazu geführt hat, dass er einerseits natürlich von Leuten, die dann im Endeffekt zu seinen Freunden wurden, in einem extrem positiven Effekt gemündet ist, also seine Polarisation. Andererseits muss ich auch sagen, dass ich von vielen anderen aus anderen Klassen gehört habe, dass diese Persönlichkeit einfach nicht akzeptiert wird. Entweder jetzt von den Individuen oder von den Gruppen, die in den anderen Klassen eben dort agierten.
Eine Sache noch dazu. Was mir aufgefallen ist, dass Gruppen, ich sehe jetzt die anderen Klassen als andere Gruppen an, weil es andere Gruppen sind, die mit denen ich immer nur ganz kurz zu tun habe, vermehrt oder fast einstimmig mich nicht mochten und Gruppen, in denen ich wirklich länger bin, die dann eher, oder es gibt zumindest Leute, die dann mich sozusagen mögen. Das bedeutet, dass es anscheinend braucht es einfach Zeit, bis man versteht, wie ich ticke und mich auch mögen kann.
Voll. Also ich nehme jetzt noch ganz kurz das letzte Wort raus, weil wir werden ein bisschen weitermachen. Was Peter vorhin kurz gesagt hat, ist, dass er Leuten nicht ins Gesicht sagt, was er denkt, wenn er daraus einen Vorteil zieht. Ist ein großer Unterschied zwischen Peter und mir. Das könnte auch mit diesem Sympathiebonus zu tun haben, den ich oft habe. Ich lasse mich nicht so leicht unterdrücken. Also ich denke sehr viel stärker im Prinzip hin als Peter. Das heißt, wenn ein Lehrer irgendwas macht, was scheiße ist, was ich scheiße finde, dann sage ich ihm das. Obwohl Peter das oft nicht sagen würde, weil Peter zieht daraus keinen Vorteil, sondern einen Nachteil.
Ich sage es nur, wenn ich daraus denke, daraus einen Vorteil sieht.
Genau.
Das heißt, ich habe nie ein Problem, meine Meinung zu sagen, aber ich habe ein Problem damit, Nachteile für mich rauszuschlagen, ohne Vorteile in irgendeinem Bezug zu sagen. Ich denke da deutlich egoistischer als Mo.
Ja, also was ich zum Beispiel habe, ist, ich werde nicht darauf achten, ob ich einen Vorteil daraus ziehe, sondern wenn ich eine Meinung zu was habe und das stört mich, dann werde ich das auch ansprechen und oft auch auf Kosten von Dingen, die mir eigentlich zugunsten kommen würden. Das heißt, keine Ahnung, Sympathie von Lehrern zum Beispiel. Also Lehrer schreit irgendeinen Schüler an, dann maul ich ihn dafür an, weil er den anderen Schüler angeschrien hat, weil ich nicht finde, dass das okay ist. Obwohl es vermutlich einfach sofort vorbei gewesen wäre, wenn ich einfach nichts gesagt hätte. Und Peter hätte sich wahrscheinlich nicht gemeldet, sondern es einfach schnell auslaufen lassen und fertig.
Ja, ich hätte wahrscheinlich erst begonnen, gegen zu schreien, wenn er mich angeschrien hätte.
Genau.
Oder eine Person, die mir persönlich wichtig ist.
Ja.
Wobei man auch sagen muss, für mich ist allein meine Meinung zu sagen, in eine Diskussion zu kommen, schon ein Vorteil. Das heißt, wenn ich keinen Nachteil daraus sehe, sage ich durchaus gerne meine Meinung, weil für mich die Diskussion selbst und das Äußern meiner Meinung schon ein Vorteil ist.
Ja, und ich habe dafür schon fast Klassenbucheintragungen kassiert und es war mir egal. Bei mir war es das wert. So, jetzt haben wir bisher auch viel über uns geredet. Zurück zum Thema Mobbing.
Deswegen Bonus.
Wir haben jetzt ja schon angesprochen, es gibt verschiedene Arten von Mobbing-Opfern. Die erste haben wir schon aufgezählt, das war Personen, die auffälliges Verhalten an den Tag legen. Das ist natürlich die häufigste Art und Weise, wie das passieren kann. Das sind, was wir aber gesagt haben, sind oft Dinge, die sehr, sehr häufig passieren. Dann gibt es noch zwei Arten, finde ich. Die erste Art ist Personen, die wegen einer einzigen Aktion ausgegrenzt werden. Wegen einer einzigen Sache. Die sind dann halt nicht irgendwie, die reden nicht komisch, die schauen nicht komisch aus, die sind nicht irgendwie übergewichtig oder sonst irgendwas, sondern die haben einmal irgendwas gemacht und deswegen werden sie für immer ausgegrenzt. Und die dritte Möglichkeit ist, sie haben nie irgendwas gemacht. Es gibt einfach Arschlochgruppen, die grenzen Leute einfach aus. Aus Prinzip. Da kann die Person selbst nichts dafür.
Das sind dann die Gruppen, die so eine Person benötigen, um zu funktionieren. Es gibt, jetzt mache ich wieder ein Nazi-Beispiel, einer der größten Gründe, warum sich die Nazis so stark auf die Juden fixiert haben, ist, weil sie eine Ausrede brauchten, warum Dinge nicht funktionieren. Sie brauchten einen Scapegoat. Sie brauchten einen Schuldigen, damit eben ihr System funktionieren kann. Und so ist es mit vielen Gruppen, in denen ihr nicht sein wollen solltet, auch, dass sie einfach eine Person brauchen, die ihr Boxsack sozusagen ist, damit die Gruppe funktionieren kann.
Definitiv, das kann ich so unterschreiben. Das habe ich auch so schon erlebt in diversen Gruppen, jedenfalls beobachtet. Ich war nie in solchen Gruppen, allerdings ist es ziemlich häufig zu beobachten, dass einfach aus Prinzip durch die Ausstrahlung einer gewissen Dominanz in einer Gruppe das System besser läuft oder überhaupt läuft und man da halt eben diese Mobbing-Opfer braucht, um diese Dominanz auszustrahlen, das wiederum die Gruppe antreibt und das ist halt so das ganze Prinzip des ganzen Kreises in diesen Gruppen.
Wenn keins da ist, das einen Grund zeigt, warum man es mobben kann, findet man einen Grund. Man findet einfach irgendetwas und es muss nicht mal real sein. Es reicht einfach zu sagen, dass es so ist. Weil es in diesen, wenn man in eine gewisse Stellung in dieser Art von Gruppe hat, dann reicht es einfach, wenn man das sagt.
Ja, es wird definitiv nicht auf negatives Feedback stoßen. Denn durch diese, Unwahrheiten, die man zum Beispiel einbringen kann, die Bedingung, dass sie funktioniert, ist, dass man in dieser Gruppe sich nicht dagegen stellt, wenn jemand anderes eine Unwahrheit über gewisse Personen erzählt. Es muss akzeptiert werden.
Weil ansonsten bist du der Boxsack.
Genau. Denn um in dieser Gruppe zu funktionieren, muss man akzeptieren, was die Dominanteren oder selbst wenn man eine dominante Person in dieser Gruppe ist, muss man das akzeptieren, was andere sagen, damit diese Gruppe funktioniert. Das ganze System dieser Gruppe basiert darauf, dass man die anderen akzeptiert und andere schlecht macht, damit man wiederum dieses ganze Schema behalten kann und diese Gruppe antreibt.
Genau. Was ich noch sagen möchte ist, es ist nicht so, dass eine Gruppe ist jetzt so. Es ist wie mit allem im Leben, es gibt kein Schwarz und Weiß. Ja. Gruppen können diese verschiedenen Eigenschaften haben. Es kann wirklich sehr supportive Groups geben. Es kann Gruppen geben, die wirklich vielen Leuten helfen. Also Freundeskreise, die wirklich vielen Leuten helfen, die im Freundeskreis sind und trotzdem so ein Schema zeigen.
Ja.
Und da finde ich, man sollte immer sehr differenziert und wie bei den meisten Dingen einfach auf die Situation schauen. Und noch eine Sache, die definitiv zu beachten ist, Gruppen bestehen aus Menschen und es heißt auch Gruppendynamik. Gruppen können sich ändern. Können sich Eigenschaften von Gruppen auch ändern, wie sich eine Sprache ändern kann. Man sieht es vielleicht nicht, weil es nicht schlagartig sein muss oder wahrscheinlich nicht schlagartig ist. Ich meine, es kann schlagartig sein durch irgendeine sehr starke eine Situation, die sehr stark ist, kann sich eine Gruppe schlagartig ändern, aber grundsätzlich ist es ein Übergang.
Zum Beispiel der Tod einer Person im Freundeskreis.
Ja, dadurch kann sich zum Beispiel, es kann sein, dass zum Beispiel eine Motorradgruppe hat einen schweren Unfall und es sterben mehrere Leute aus der Gruppe in diesem Unfall. Es kann sein, dass der Freundeskreis bleibt, aber sie einfach aufhören, Motorrad zu fahren. Ja. Oder ihren Fahrstil stark ändern. Vielleicht, wenn sie vorher sehr radikal bzw. nicht ganz rechtsgültig gefahren sind oder sehr unvorsichtig gefahren sind, kann es sein, dass sie jetzt mehr aufpassen und vielleicht mal kurz vom Gas gehen und ein bisschen nachdenken. Das kann sein.
Genau. Und noch einmal zu der vorherigen Gruppensituation, dass man zum Beispiel einfach supportive Gruppen hat, also wirklich hilfsbereite Personen in der Gruppe, die trotzdem dieses Dominanzmodell noch ausstrahlen. Da muss ich sagen, aus der Erfahrung muss ich sagen, dass ich das auch sehr oft beobachten konnte. Das ist auch meiner Meinung nach eines der häufigeren Modelle. Wenn man merkt, dass innerhalb der Gruppe in diesem engeren Freundeskreis alles sehr problemlos und reibungslos funktioniert und in der äußeren Gruppe. Ich habe mich tatsächlich mal in so einer Gruppe befunden, wo dieser innere Freundeskreis wirklich problemlos funktioniert hat. Man hatte keine Probleme und es gab auch wirklich keine, selbst in der äußeren Gruppe, die mit der inneren interagiert haben. Es gab nie irgendwie großartige Probleme. Dennoch wurden die Personen in der äußeren Gruppe in einer gewissen Art ausgegrenzt, in der man einfach gegen diese Mitglieder der äußeren Gruppe so agiert hat, dass sie zum Beispiel bei sozialen Veranstaltungen nicht eingeladen wurden, zum Beispiel, dass man einfach Distanz hielt und irgendwie hinter dem Rücken sozusagen einfach die Aktion getätigt haben, die dann wiederum dazu führten, dass die Gruppe dieses Dominanzmodell aufwiesen.
Gut, das war jetzt sehr viel Sachliches. Vielleicht sollten wir davon ein bisschen weggehen, weil mittlerweile wird es langweilig. Wir sollten vielleicht mehr auf uns selber eingehen. Glaube ich. Ich glaube, ihr seid auch.
Das machen wir eh nie.
Nee, wir sind nie irgendwie auf uns selbst fokussiert oder so, nein.
Nein, überhaupt nichts. Allein unser Titel redet nur über uns.
Echt so. Worüber wir vielleicht auch sprechen sollten ist, was halten wir selber von Mobbing? Was denken wir über Mobbing? Wie ist unser persönlicher Umgang mit Mobbing,
Peter? Ja, also mein Umgang mit Mobbing sozusagen ist, ich bin leider definitiv Typ ignorant, aber Typ dummer ignorant. Ich erkenne sehr, sehr spät, dass jemand gemobbt wird, beziehungsweise es liegt auch wahrscheinlich daran, dass es sehr schwer ist, mich zu mobben. Ich erkenne so etwas nicht, da ich einfach komplett anders denke. Ich sehe die Meinung oder Aussagen von anderen sehr, sehr niedrig von dem, wie wichtig sie mir sind, weil mir die meisten Leute, die solches Verhalten an den Tag legen, nicht wichtig sind. Und wenn Leute so ein Verhalten an den Tag legen, die mir wichtig sind, werde ich mit ihnen darüber reden, weil dann fällt es mir auf, dass diese Leute, die mir wichtig sind, etwas getan haben, was ich nicht für richtig halte. Oder wenn die Leute, die gemobbt werden, mir wichtig sind. Aber da mir sehr, sehr wenige Menschen im Leben wichtig sind, fällt mir das im Normalfall einfach nicht auf. Ich habe schon sehr oft gehört von Leuten, die mit mir gesprochen haben, dass irgendwelche Personen in meinem Umfeld gemobbt werden und ich habe es einfach nicht bemerkt oder realisiert und verstehe bis heute nicht, warum das so ist, weil ich einfach dieses Mindset nicht habe und wahrscheinlich auch nicht genug Empathie habe, das so nachvollziehen zu können.
Da geht es mir zum Beispiel ganz anders. Also ich bin in einer unfassbar femininen Family erzogen worden. Also keine wirkliche Vaterfigur, kein gar nichts, hauptsächlich mit Frauen.
His parents gay!
Ja, meine Mom ist lesbisch. Und mein Opa ist früh gestorben, mein Uropa auch. Also ich hatte wirklich meine Mom, meine Oma, meine Uropa. Mit denen bin ich quasi aufgewachsen. Also keine wirklichen großen männlichen Vorbilder in meiner Family. Deshalb glaube ich auch, habe ich viel Menschengefühl und einfach Einfühlsamkeit. Also mit mir kann man, mich kann man basically in jede Gruppe stecken. Ich verstehe mich sofort mit den meisten. Und ich kann auch schon sagen, wer welche Rolle in der Gruppe hat. Ich kann auch relativ schnell erkennen, wer zum Beispiel Gefahr läuft, gemobbt zu werden. Und ich bin halt niemand, der bei sowas still daneben sitzen kann. Ich kann das überhaupt nicht. Ich mische mich sofort ein. Das ist ein Problem, das mache ich oft. Ich mische mich sehr, sehr gerne in Dinge ein, die mich nichts angehen. Aber ich sehe das dann oft als Zivilcourage. Und ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn Leute grundlos runtergemacht werden. Und ich bin dann der Erste, der sich hinstellt und sagt, yo, fresse jetzt.
Definitiv. Also, wenn ich da kurz einhaken kann. Und zwar, ich merke das auch, also in diesen Punkten ähneln wir uns tatsächlich. Mit dem groben Unterschied, dass ich zwar in den sozialen Gruppen nicht so einfach mich selbst einbauen kann oder eingebaut werde, weil ich eine sehr schwierig zu identifizierende Persönlichkeit bin, würde ich behaupten. Dennoch,
für mich ist niemand eine schwierige Persönlichkeit.
Das ist aber bei dir klar. Aber für die meisten Personen ist es halt relativ schwierig, mich schnell zuzuordnen. Dennoch muss ich auch sagen, mische ich mich zu oft in Sachen ein, die mich nichts angehen. Ähnlich wie beim Mo zum Beispiel. Und der Faktor, dass ich in diesen Gruppen allerdings nicht so eingebaut bin, hat halt dann den Unterschied, dass ich einfach nicht diesen Stellenwert habe in dieser Diskussion. Auch wenn ich mich einmische, auch wenn ich zum Beispiel Zivilcourage zeige, bringt es leider nichts, weil ich in diesen Gruppen nicht so eingebaut bin wie zum Beispiel der Mo.
Genau, da habe ich dann halt den Vorteil, mich mögen die meisten Leute aus den Gruppen schon. Das heißt, wenn ich mich hinstelle und sage, yo, hier läuft was falsch, dann habe ich sofort, je nachdem wie groß die Gruppe ist, 3, 4, 5, wenn es eine große Gruppe ist, halt auch mal 20, 30 Leute, die sofort auf meiner Seite stehen. Einfach weil ich diesen Sympathiebonus habe. Wenn ich merke, irgendwas läuft falsch, dann suche ich mir auch die Leute raus, die mich dabei unterstützen können, von denen ich weiß, dass sie es werden. Das kommt vielleicht daher, dass ich halt ein lieber Mensch bin und dass ich diesem männlichen Papa-Stereotypen entspreche.
Ich bin ja jetzt eher ein schlechter Mensch.
Das stimmt.
Ja, das hat vielleicht auch damit, vielleicht war das wirklich so, dass ich unbewusst gemobbt werde und auch so eine Blockade eingebaut habe. Mich interessieren die Menschen zwar objektiv, aber nie auf Kosten von mir. Es ist halt so, dass wenn ich mich irgendwo einmische, ist es nicht, weil mein Gerechtigkeitssinn so stark ist, sondern meine Neugier sehr stark ist. Also zum Beispiel, wenn ich sehe, dass irgendwelche Leute streiten oder einen sehr flammigen Streit haben, dann mische ich mich eher ein, nicht weil ich irgendwas für falsch halte, sondern weil ich wissen will, worum es geht, weil ich wahnsinnig neugierig bin. Und dann gebe ich auch wahnsinnig gern meinen Senf zu Themen, die nichts mit mir zu tun haben. Aber nicht, weil ich was ändern will, sondern weil es mich interessiert.
Ja, das habe ich zum Beispiel nicht so oft. Ich weiß, welche Themen ich nicht ansprechen sollte, weil es zum Beispiel wen verletzen könnte. Und dann mache ich das auch nicht. Dann halte ich mich zurück, auch wenn es mich brennend interessiert, weil ich es überhaupt nicht ab kann, wenn ich wem mit meinen Aussagen schade. Also solange es Menschen sind, die nichts falsch gemacht haben. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, sage, Nazis sind scheiße, dann ist das was anderes. Dann verletze ich damit gerne Nazis, weil Nazis sind Hurensöhne. Wenn ich jetzt, also ich habe in meinem Freundeskreis zum Beispiel viele Mädchen und auch ein paar Jungs, denen geht es aus diversen Gründen nicht so gut und die haben ein paar sensible Themen, die man nicht ansprechen sollte. Und dann mache ich das auch nicht. Und dann versuche ich auch, wenn ich merke, okay, in einer Gruppe kommt jetzt dieses Thema auf und ich weiß, dass die Person das nicht möchte, weil sie sehr sensibel darauf reagiert, das aber nicht sagen kann, weil sie das nur noch mehr schädigen würde.
Dazu müsste sie das Thema ja ansprechen.
Genau. Dann versuche ich auch wirklich, die Gruppe ein bisschen von dem Thema abzubringen. Ich versuche irgendwie abzulenken oder möglichst irgendwas anderes einzuführen.
Geh mal eine rauchen.
Zum Beispiel. Oder einfach ein anderes neues Thema, weil ich halt actually nicht will, dass es dieser einen Person damit halt schlecht geht. Das mache ich auch bei Leuten, die ich eigentlich nicht leiden kann.
Aus Prinzip.
Aus Prinzip, weil ich nicht will, dass es irgendwem schlechter geht, als es sein muss.
So bin ich dann auch wieder nicht, aber das hat wahrscheinlich auch stark mit meiner Denkweise zu tun. Es gibt durchaus Themen, die mich sehr, sehr, sehr verletzen können, aber ich halte es nicht schlimm, wenn sie aufkommen, weil vielleicht ist es mein Stolz zu kriegen, ich halte es nicht als mein Recht, mich verletzt zu fühlen, nur weil jemand über ein Thema spricht. Ich fühle mich dann noch schlechter, wenn ich mich schlecht fühlen würde, weil ich es nicht als mein Recht sehe. Selbst wenn mich jemand beleidigen würde, sehe ich es nicht als mein Recht, beleidigt zu sein, weil es gibt nur zwei Optionen. Entweder er sagt, dass es nicht stimmt, dann stimmt's nicht, warum sollte ich beleidigt sein? Es gibt keinen Grund. Oder die Person sagt etwas, das stimmt, und wenn die Person etwas sagt, das stimmt, dann kann es mich nur beleidigen, wenn es eine Sache ist, für die ich verantwortlich bin, also das ist jetzt mal, ich erzähle nur von meinem Gedankengang, für die ich verantwortlich bin, zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich bin super faul, wenn die Person das wirklich so richtig gut formuliert und richtig einbringt, dann kann mich das schon stark verletzen, weil ich das selbst denke und dem auch zustimme.
Same.
Aber dann sehe ich mich als den Bösen. Ich sorge ja dafür, dass ich faul bin. Ich mache das ja. Das heißt, die Person hat eigentlich, es ist zwar ihre Intention, mich zu beleidigen vielleicht,
aber die Person hat recht.
Und dann kann ich ihr nicht böse sein dafür, dass sie recht hat, weil ich bin ja verantwortlich dafür, dass ich es schlimm finde. Das ist aber nur mein Gedankengang. Und deswegen verstehe ich schon, wenn man darf nicht sein eigenes Denken auf andere projizieren. Das ist der größte Fehler, wenn Leute versuchen, sich in andere hineinzuversetzen. Sie versetzen sich perfekt in deren Situation hinein, aber nicht in deren Gedankengang.
Was mir dann oft auffällt ist, es gibt zum Beispiel Personen in meinem Freundeskreis, die haben, also das sind jetzt nur Mädchen, ich kenne keinen Jungen, aber zum Beispiel ein Mädchen, das vergewaltigt wurde. Straight up Rape. Wenn dieses Thema dann aufkommt, dann kommen bei der Person im Hintergrund auch Erinnerungen auf. Und eine Vergewaltigung ist nichts, wofür die Person selbst was kann. Deshalb versuche ich dann in einer Gruppe, wo ich merke, das Thema kommt auf, davon abzulenken, weil ich nicht möchte, dass die Person sich daran zurückerinnert, weil es ist eine absolut grausame Tat, es ist eine absolut grausame Sache, die dieser Person passiert ist. Und deshalb versuche ich dann nach Möglichkeit zu verhindern, dass die Gruppe darüber spricht, weil ich es halt als asozial empfinde.
Da muss ich dir definitiv zustimmen, Mo. Ich halte das, da muss man einen starken Unterschied.
By the way, jeder, der mir dabei nicht zustimmt, du bist ein Hurensohn.
Dabei muss ich einen starken Unterschied machen. Wenn diese Person in einer Gruppe ist, gibt es zwei Situationen, in denen es vorkommen kann, dass die Gruppe beginnt, drüber zu reden. Entweder sie beginnen, drüber zu reden. Drei. Entweder sie beginnen, eine davon sind sie Arschlöcher. Sie beginnen, darüber zu reden, weil sie vielleicht der Person sogar helfen wollen. Das ist in meisten Fällen falsch und bringt gar nichts. Dann bin ich aber nicht böse auf die Gruppe. Dann versuche ich das nur, oder würde ich an seiner Stelle, weil ich nicht, nur versuchen sie ab.
Also, wenn ich merke, dass so ein Thema aufkommt in der Gruppe und die versuchen gut auf eine Person zuzugehen zum Beispiel, und ich weiß aber schon, dass es nicht funktioniert, dann bin ich böse auf die Gruppe, weil ich manchmal nicht verstehen kann, wieso Menschen so dumm sein können.
Ich versuche nicht wegen Dummheit böse auf Menschen zu sein.
Ich schon.
Da versuche ich eher das Problem, würde ich eher versuchen, das Problem zu lösen, als Wut auf eine Gruppe zu haben. Dann gibt es die zweite Situation, in der ich auch nicht böse auf die Gruppe bin. Da gibt es keinen Grund, böse zu sein, wenn die Gruppe es nicht weiß. Wenn das Thema einfach aufkommt und die Gruppe keine Ahnung hat, dass sowas passiert ist.
Dann bin ich auch nicht böse auf die Gruppe. Ich versuche trotzdem davon abzulenken.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann gibt es die dritte Situation. Dann werde ich furious, wenn die Person es weiß und es macht, um der Person weh zu tun.
Oder wenn die Person das weiß und bewusst auf dieses Thema lenkt. Es muss nicht sein, um diese Person zu schädigen, oder nicht bewusst auf das Thema lenkt, aber zum Beispiel, ich weiß jetzt von einer Person, dass die zum Beispiel zu Hause geschlagen wird, und ich habe keinerlei Intention, diese Person damit anzusprechen. Also ich versuche zum Beispiel nicht, der Person zu helfen, aber auch nicht sie zu schädigen, aber ich spreche es trotzdem an, finde ich das auch nicht okay, weil dann lenkt man unnötig Aufmerksamkeit auf ein Thema.
Ja.
Also wenn ich versuche, die Person zu schädigen, bin ich ein Wichser. Wenn ich versuche, der Person zu helfen, habe ich zwar gute Intentionen, aber es ist trotzdem dumm. Und wenn ich weiß, dass eine Person davon betroffen ist und es aber trotzdem grundlos anspreche, bin ich ein dummer Wichser.
Korrekt. Jetzt kommt aber das gigantische Aber. Das ist ja gerade ein Podcast. Und wir werden sehr viele Themen, wahrscheinlich auch sehr humorvoll, da Humor eine tolle Art ist, ernste Themen zu verarbeiten und Aufmerksamkeit drauf zu ziehen, ansprechen. Und das halte ich für sehr gut, denn wir wissen nicht, wer zuhört. Wir haben keinen Einfluss darüber, wer zuhört. Und da muss ich ganz traurig und hart sagen, wenn euch so ein Thema bedrückt oder verletzt, schaltet's ab.
Ja.
Weil wir haben keinen Einfluss und wir werden nicht versuchen, um heißen Brei rumzureden, weil das ruiniert den ganzen Podcast. Und wir werden auch nicht versuchen, über richtig ernste Themen super serious zu bleiben. Es sei denn, es ist nötig. Aber Humor ist immer eine gute Methode, um mit ernsten Themen klarzukommen. Und wir sind nicht verantwortlich für das, was ihr zuhört. Tut mir leid.
Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel ebenso wie jetzt gerade ein doch sehr sensibles Thema wie Mobbing oder Vergewaltigung ansprechen, dann werden wir jetzt natürlich nicht instant irgendwelche Vergewaltigerwitze raushauen oder so. Das wäre wirklich unsensibel.
Ja, vielleicht doch.
Vielleicht doch? Nein. Nichts, das jemanden wirklich verletzen könnte. Vielleicht kommt eine dumme Bemerkung oder so, aber wir respektieren das Thema und wir gehen auch respektvoll mit dem Thema um. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über irgendwelche politischen Einstellungen reden oder sonst irgendwas und irgendwer von euch fühlt sich angegriffen, weil das ist nicht eure Meinung, schaltet's ab. Hatet's in den Kommentaren.
Tut's, was ihr wollt. Nein, schaltet's auf stumm und lasst laufen, wir brauchen die Viewtime.
Genau. Nein, aber ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch irgendwas stört, wenn ihr euch angegriffen fühlt. Das gibt uns Bonuspunkte im Algorithmus und es interessiert uns auch. Wir diskutieren sicher gern mit euch.
Das ist, was wir tun.
Ja, diskutieren. Das ist eigentlich unsere Lieblingssache. Sprich, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ja, keine Ahnung, Nazis sind Hurensöhne und du fühlst dich selbst davon angegriffen, solltest du erstens deine Ideologie überdenken.
Zweitens versuchen, uns objektiv erklären, warum das nicht so ist.
Genau.
Weil dann können wir objektiv darauf reagieren.
Genau, also wenn ihr jetzt in die Comments schreibt, yo, ihr seid dumme Wichser, ihr könnt es gerne machen, aber wir sagen euch gleich, wir werden uns davon nicht angesprochen fühlen.
Doch, wir werden weinen. Weinen.
Nein, also wir werden darauf sicher nicht eingehen und wir werden sicher nicht sein so, jo, nee, sind wir nicht, weil wir sind so cool. Echt nicht. Wenn ihr konstruktive Kritik habt...
Wir respektieren deine Meinung, sie ist uns nur scheißegal.
Genau, also...
Es sei denn, du hast eine gute Begründung, was wir falsch gemacht haben, warum genau. Es so ist und so weiter und so fort.
Dann gehen wir auch drauf ein.
Super gerne drauf ein.
Ja, voll. Also wenn du jetzt sagst, nein, Nazis sind keine Vollidioten, weil das und das und das Argument...
Mir fällt keines ein.
Mir fällt auch keins
also,
ein.
Also nein, Vollidioten fällt mir eins ein. Also die während dem echten Nationalsozialismus in Deutschland und Österreich, Vollidioten stimme ich nicht zu.
Stimmt, Hitler war per Definition nicht dumm.
Dumm nicht. Verwerflich, falsch, Hurensohn.
Ja.
Setze böse Worte ein. Aber dumm muss ich leider sagen, nein. Er hat es immerhin an die Spitze eines Landes geschafft und ein gesamtes Volk unterworfen.
Und wenn man sich einmal anschaut, wie er das gemacht hat, der Havi kann nicht so blöd gewesen sein.
Dumm? Nein.
Ja.
Ist so gut wie alles andere Schlechte?
Ja. Ja.
Der Punkt jetzt ist aber, das ist ein Podcast. Wir diskutieren über gewisse Themen und es sollte absolut kein Problem sein, dass man hier darüber redet. In einer Gruppe hingegen muss man nun mal leider vorsichtiger sein,
ja.
Weil es einfach, auch wenn nur die Chance existiert, dass es jemanden betrifft, wenn man zum Beispiel kein Background-Wissen über die Person hat, ist es trotzdem schwierig, dann eine sensible Person mit diesem Thema zu offenden, ist ziemlich einfach. Also
ja.
In diesem Podcast ist es kein Problem. Weil wenn man darüber redet und random Viewer joinen, dann ist es kein Problem, aber in Gruppen...
In einer Gruppe ist es nicht okay.
In einer Gruppe ist es einfach deutlich geschlossener, persönlicher...
Das Ding ist halt...
Und deutlich sensibler.
Es gibt so gut wie zu allem, was lustig oder interessant ist, in jetzt ernsterem Sinne, kann es passieren, dass durchaus auch ich in einer Gruppe bin, die über sowas definitiv lacht, weil ich noch immer der Meinung bin, Humor ist zum Verarbeiten super. Und wenn jetzt gerade eine Person zufällig dabei ist, die ich nicht mal kenne und ich kann keine Ahnung haben, dass es die Person betrifft, entschuldige ich mich zwar aufrichtig und ehrlich, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich werde nicht jedes Gespräch, das ich in jeder Gruppe führe, auf die Wahrscheinlichkeit hin anpassen, dass es irgendeine Person verletzen könnte. Wenn ich es weiß, natürlich nehme ich Rücksicht, klar, aber ich werde nicht jedes Gespräch, das ich führe in Gruppen, dazu anpassen, weil das einfach mehr Schaden als Nutzen hätte.
Es ist auch nicht möglich, immer auf jede Kleinigkeit zu achten. Also man kann über, keine Ahnung, Eiscreme reden und es wird Leute geben, die davon offended sind.
Ja, erstens. Zweitens, ich habe ein super Beispiel, inwiefern man über ernste Themen reden kann, die man ansprechen kann, aber ohne, dass es arschig ist.
Einfach mal in die Gruppe fragen, ob es für alle okay ist, wenn man darüber redet.
Das sowieso.
Das sowieso.
Aber zum...
Also jetzt nicht, yo, ist einer von euch mal vergewaltigt worden, sondern, yo, fühlt sich irgendeiner unwohl bei dem Thema, wir müssen nicht drüber reden.
Genau.
Und ich finde, das sollte in jeder funktionierenden, halbwegs intelligenten Gruppe auch möglich sein.
Wenn du eng genug mit Leuten bist, wenn du wirklich eng genug mit Leuten bist, also so eng, wie ich mich zum Mo sehe, finde ich
es sehr eng und intim.
Finde ich es okay, Dinge zu riskieren. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen einen Joke gemacht. Mo ist mit sehr wenig Kontakt zu seinem Vater aufgewachsen. Und ich habe einen Joke darüber gemacht. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, was es war. Und da gab es für mich diese Sekunde, in der ich darüber nachgedacht habe, was ist, wenn es ihn bedrückt. Ich hatte extremes Glück, es hat ihn nicht bedrückt. Ich finde es nicht schlimm, dieses Risiko einzugehen, wenn man sich wirklich eng mit einer Person hält. Aber man sollte aufpassen, wenn man eine Person ganz kurz erst kennt oder nicht sehr eng mit einer Person ist, dann vielleicht ein wenig aufpassen, zurückdrehen. Worauf schaust du da, Mo?
Ich überlege gerade, ob wir vielleicht eine Gruppe von Leuten nach ihrer Meinung fragen sollen. Ist es vielleicht ganz spannend, wenn wir die Gruppe mal anfragen, ob sie kurz Zeit hätten. Ich gehe mal fragen. Ist das okay für dich?
Ja, voll. Exklusiv Interview. Nur hier auf WissenX labern gern. Rasender Reporter hier. Willst du das Mikrofon?
Ja. Hier, hi. Wollt ihr vielleicht ganz kurz euren Namen sagen?
Hallo. Ich bin der Maxi.
Hallo. Hallo Maxi.
Ich bin der Lutz, hallo.
Hallo Lutz.
Ich bin Alissa.
Alissa?
Ja.
Okay, hi. Ich weiß nicht, was Peter jetzt schon erklärt hat.
Gar nichts.
Wenig. Wir haben jetzt ganz kurz random Leute auf der Straße angesprochen und weil es um das Thema Mobbing geht. Habt ihr vielleicht irgendeine Meinung, persönliche Erfahrungen, die ihr teilen wollt?
Eine Freundin von mir wurde in der Schulzeit gemobbt und ich habe es nicht versucht zu unterstützen. zu lachen,
bitte. Sorry, Leute.
So, ne? Sie hat es nicht versucht. Also ich habe es nicht versucht zu unterstützen und es war echt eine schwere Zeit für sie und sie war sehr deprimiert.
Gib's mir doch hin. Okay, okay.
Das wird, glaube ich, nichts sein, weil wir...
Leute, müsst das
ein bisschen... Ja, wir haben ein bisschen... Ja.
Vielleicht eine konkretere Frage. Denkt ihr, Mobbing ist aktuell ein sehr, sehr großes Problem?
Ich glaube, das ist immer ein Problem. Ja. Weil ich das halt immer irgendwelche Leute gibt, die Schwächere finden, um die halt fertig zu machen.
Richtig.
Glaube ich, dass das ziemlich lange noch ein Problem sein wird, egal wie viel man dafür halt macht. Also ich glaube schon, dass das besser geworden ist und dass es auch mehr Möglichkeiten gibt, das zu behandeln. Aber im Endeffekt kann ich mir vorstellen, dass es das noch sehr, sehr lange gibt. Leider halt.
Okay, voll.
Ich glaube, das gehört einfach zum generell dazu, einfach zum Menschsein, sag ich mal.
Zum Menschen, ja, voll, voll.
Weil man sucht sich immer, also man versucht ja ein bisschen sich herauszuheben quasi.
Ja.
Und dann sieht man den Schwächeren, ne? Und dann...
So funktioniert Mobbing.
So funktioniert Mobbing.
Genau, ich wollte es gerade mal vormachen ein bisschen, aber
passt. Darf ich vielleicht fragen, studiert ihr, geht ihr arbeiten? Was macht ihr?
Studieren.
Also, studieren. Wir arbeiten noch nebenbei.
Okay, voll. Voll. Merkt ihr sowas auch im Studium?
Da finde ich es gar nicht mal so. Da unterstützen wir uns eher selbst, dass wir uns halt gegenseitig pushen und dass das alles funktioniert. Aber sonst jetzt Mobbing an sich habe ich auch noch bei keinem jetzt, also mir ist nicht widerfahren und ich habe es noch bei keinem gemerkt.
Okay.
So. Ja. Ich glaube auch, dass, keine Ahnung, man hat auch nicht so den Kontakt, sag ich mal. Und auch nicht so, man verbringt halt mit einer bestimmten Gruppe mehr Zeit, aber wenn man quasi, wenn es um Mobbing geht, ist ja meistens irgendwie, man kennt die ja trotzdem oft.
Ja.
Und voll. Das, also
gut. Ich studiere ja was Gemeinnütziges, von daher. Das
was studierst du, wenn ich fragen darf?
Ja, Medizin.
Also Medizin,
das
okay,
ja
voll.
Das schon so ein Punkt sein, den man mal gehört hatte und das halt möglichst zu vermeiden und zu verhindern.
Ja, cool. Dann Dankeschön, dass ihr euch kurz dazu gemeldet habt, dass ihr euch bereit erklärt habt.
Den Anfang müsst ihr rausschneiden.
Ja, also das war am Anfang, ja, das war unseren Zustand
beschuldigt. Die kennen wir gar nicht. Er hat auch einen Fake-Namen gesagt, das will ich alles nicht glauben.
Okay, voll. Na gut, dann danke, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
Ja, ebenso.
Und viel Spaß noch.
Wie heißt der Podcast, sag ich das noch?
Wissen nix, labern gern.
Voll.
Wissen nix, labern gern.
Gibt's auf Spotify.
Passt, ey, das passt.
Ja,
das
voll.
Passt
gut zu dir. Gibt's wirklich?
Ja, voll.
Du kannst gleich nachschauen, wenn du es magst.
Erste Folge ist schon auf Spotify.
Passt, perfekt.
Passt, hier. Cool. Dann viel Spaß euch noch.
Dankeschön, euch auch.
Danke,
ciao.
Danke, alles gut.
Tschüss.
So.
Genau deswegen hört man sich den Bonus an.
Genau deswegen hört man sich den Bonus an, weil wir dann solche coolen, spontanen Aktionen machen können. Es geht sonst schwer, wenn wir mit dem Laptop und mit dem Mikro irgendwo sind. Vor allem, wenn wir daheim sind. Da sind jetzt nicht so viele Leute.
Bitte spendet an uns, wenn ihr wollt, dass wir uns ein leichteres, mobileres Mikrofon gönnen.
Genau, wir könnten mal ein Patreon aufmachen oder so.
Ja.
Spendet an uns. Wenn jeder von euch 1 Cent spendet, haben wir sicher schon 2 Cent. Nein, also ich sag's nur ganz kurz, die 3 waren jetzt ein bisschen angetrunken, aber ich fand das voll nicht schlimm.
Überhaupt nicht.
Voll nicht.
Ich fand das sogar sehr gut.
Voll.
Vor allem, wenn man direkt darüber reden kann, durch, sag ich mal, den Alkoholeinfluss. Blöd gesagt, aber dann sind die Reaktionen natürlich auch relativ unverfälscht.
Voll.
Ja, da Alkohol natürlich die Hemmschwelle weit senkt, was in vielen Situationen ein Problem ist. Aber ich finde, gerade bei Interviews oder so ist eine gesenkte Hemmschwelle durchaus etwas Gutes, da man sich eher traut zu sagen, was man wirklich denkt.
Man wird einfach persönlicher und direkter und kann einfach zu den Fragen professioneller Stellung beziehen, selbst wenn man betrunken ist.
Professionell vielleicht nicht, aber ehrlicher.
Ja. Nein, ehrlicher, ja.
Aber das ist ja auch ein großer Teil der Professionalität.
Das ist die gut bekannte Alkoholehrlichkeit. Es gibt sehr wenige Leute, die auf Alkohol lügen können.
Ja, voll. Also ich von mir selber weiß es nicht, ich war noch nie betrunken und wahrscheinlich werde ich es auch nie sein.
100 Follower auf Spotify oder 100 Likes auf das YouTube-Video, auf irgendeines meiner, unserer YouTube-Videos. Und wir sorgen dafür, dass Mo sich in einer Folge live abfüllt.
Schafft ihr nicht.
Wir werden sehen. Wir haben schon 3 neue Zuhörer, also wir kommen nah ran.
Bis morgen haben die uns vergessen.
Bis morgen haben die uns absolut vergessen. Ja, vielleicht doch nicht.
Wenn ihr das hört, dann absolute Ehrenmänner.
Absolute Ehrenleile.
Und ein echt ehrenwertes Studium. Ich habe großen Respekt vor Medizin und aller Art.
Ja, sauschwer. Und danke, dass du so schön hier bereit wart, Interview zu geben.
Wollen wir langsam die Folge zu einem Abschluss bringen?
Bring du die Folge zum Abschluss heute.
Okay. Wir haben heute großes Thema Mobbing, sehr viel über uns geredet, ein wenig Gruppendynamik angeschnitten. Und wenn es euch gefallen hat, zeigt uns das in der Form auf der etwaigen Plattform. Und ich hoffe, es hat euch gefallen.